Und ich glaube, es gab ein gutes Jazz-Album, das Off On heißt. Das fand ich ganz gut, habe ich dann ein paar Mal gehört. Also instrumental, hatte was, war irgendwie funky und vorwärts. Okay. Willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record. Das heißt, wir nehmen euch wieder mit, hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Wir kämpfen für eure digitalen Freiheitsrechte, finanziert von euch, also den Menschen, die uns hören und lesen. Ich bin Sebastian Meineck. Und in dieser Ausgabe nehmen wir uns viel vor, buchstäblich, denn wir sprechen darüber, was wir dieses Jahr noch vorhaben bei Netzpolitik.org. Es ist gerade April, ein Vierteljahr ist schon rum und was wir mit den anderen drei Vierteln anstellen, das weiß meine Kollegin und Co-Chefredakteurin Anna Biselli. Hallo Anna.
Hallo Sebastian.
Wo fangen wir an? Vielleicht hier. Wir haben uns zu einer Redaktionsklausur getroffen. Das war noch im Februar, glaube ich.
Ja.
Alle einen Tag lang in einem Raum eingeschlossen, Pizza bestellt und Pläne ausgeheckt. Das nennt man dann Redaktionsklausur. Du hast es mit angezettelt, Anna. Warum eigentlich?
Weil es im Redaktionsalltag schwierig ist, finde ich, so Platz für größere und längere Themen zu haben. Wir haben ja verschiedene Formate, in denen wir uns treffen und Dinge besprechen, aber da geht es meistens eher um die nähere Zukunft oder gerade die aktuelle Gegenwart. Und deshalb ist es gut, wenn man ab und zu mal ein bisschen Zeit hat und auch ablenkungsfreie Zeit hat, ohne dass jemand in einer Stunde gleich das nächste Meeting hat oder irgendwie hier eine Aufnahme oder da irgendwas anderes und noch einen Text fertig machen muss, um dann mal wirklich darüber zu reden, so über die großen Züge dessen, woran wir arbeiten.
Du hast das ja auch mit vorbereitet und auch durchmoderiert. Ich glaube, wenn man so von außen das hört, kann man sich noch nicht so vorstellen, was das heißen soll, wenn irgendwie so rund 10 RedakteurInnen über die großen Züge sprechen.
Was? Nicht über die Bahnstrecken. Ne?
Was passiert da genau?
Genau, also wir haben ja immer mal wieder Klausuren. Das heißt, immer einmal im Jahr ja eine ganze Teamklausur, wo auch die nicht schreibenden Teammitglieder dabei sind. Und jetzt hatten wir eben mal eine Klausur nur mit Redaktionsmitgliedern und hatten uns vorgenommen, zum einen zu schauen, okay, wie lief denn so das letzte rund halbe Jahr? Was haben wir denn da erreicht? An welchen Bereichen haben wir denn was ausgelöst, was irgendwie gut lief? Aber wo hätte es vielleicht auch noch ein bisschen besser laufen können und woran lag das vielleicht, aber auch dann eben zu schauen, okay, was wollen wir denn jetzt in diesem Jahr machen, was nehmen wir uns vor, was steht sowieso an, so von außen gegeben und wie machen wir denn weiter mit unseren Thementeams, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen.
Auf die kommen wir sowas von zu sprechen, ja. Und wie fandst du die Klausur so? Ist das so aufgegangen in der Kürze der Zeit?
Schon, ich war tatsächlich den Tag über ziemlich abgelenkt und auch ziemlich wütend, weil das war nämlich, ja, das war nicht auf uns, überhaupt nicht, aber so von den äußeren Umständen. Das war ja kurz nach der Bundestagswahl und es war quasi ein Tag, nachdem diese kleine Anfrage der Union so rumging, wo eben die Union Aufruhr damit ausgelöst hatte, dass sie eben wissen wollte, ob denn irgendwie, welche NGOs denn so politisch neutral sein und irgendwie wie das mit den Omas gegen rechts ist und der Finanzierung der Bundesregierung und ob die da Geld bekommen würden. Und das gab ja einen ziemlichen öffentlichen Aufschrei und da haben sich sehr viele Leute zu Recht drüber aufgeregt und ich habe mich da auch drüber aufgeregt und hätte da, glaube ich, an dem Tag dann auch was zu schreiben wollen, was ich dann einen Tag später gemacht habe. Aber auf jeden Fall saß ich morgens da und dachte so, weiß ich nicht, wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich mich irgendwie konzentrieren. Und aber das lief dann doch ganz gut. Und am nächsten Tag war es ja dann leider immer noch aktuell.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich an den Tag, an die Nachrichtenlage und auch an die Wut, die ich auch hatte, nicht nur dieses spezifische Ereignis, sondern generell, ne, Regierungswechsel in Deutschland, da hat sich dann so formiert, wie das aussehen könnte, dass das ansteht, die große Sorge, was heißt das für uns, wie wollen wir darauf reagieren und das in Verbindung mit der Jahresplanung, ja, ich hatte das Gefühl, es ist ein besonderer Tag und eine besondere Zeit, wie wir uns da jetzt zusammensetzen und das Jahr planen.
Ja, und vor allem waren ja auch so diese ganzen Eindrücke von der Bundestagswahl und von den Ergebnissen ja noch recht frisch. Das heißt, man war ja noch, ne, man hatte die noch sehr präsent und so diese ganzen Emotionen, die damit vielleicht auch verbunden waren, für die einzelnen Personen noch sehr präsent. Was kommt denn jetzt so und wie geht's denn jetzt weiter und was heißt das alles irgendwie für uns, für die Welt, für die Gesellschaft?
Du hast es gerade schon angesprochen. Stichwort Thementeams. Wir haben uns auf dieser Klausur einmal wieder in Thementeams aufgeteilt. Und wir haben definiert, was so ein Thementeam macht. Das heißt, die Mitglieder von so einem Thementeam haben ein Thema auf dem Schirm, zum Beispiel Jugendmedienschutz oder Staatstrojaner. Und sie kriegen mit, was dann in dem Bereich passiert, schauen, was man damit macht, also den anderen Bescheid geben, hier ist was Wichtiges passiert oder vielleicht nur einen Ticker schreiben oder einen Artikel, eine Recherche anstoßen. Und wir haben das mit diesen Thementeams, glaube ich, vor mehr als einem Jahr angefangen, oder?
Ja, ich glaube auch, das ist jetzt wahrscheinlich so anderthalb Jahre alt, dieses Konzept.
Und wie erlebst du diese Aufteilung in Thementeams? Was haben wir als Redaktion davon?
Ich glaube, vor allem haben wir Räume, in denen wir mit Leuten, die sich auch für ein entsprechendes Thema interessieren und sich mit dem Thema auskennen, wo die Sachen hin und her werfen können, ohne dass man das entweder gleich in einer großen Runde in einer Morgenkonferenz alles besprechen müsste oder ohne dass man irgendwas in den großen Chatraum vielleicht wirft und dann kommt gerade keine Reaktion zurück, weil Leute gerade mit was anderem ganz so beschäftigt sind. Und ich glaube, das ist total wertvoll, weil oft ist es ja so, gerade bei Themen, mit denen man sich viel beschäftigt, da fällt es einem irgendwann schwer, so richtig einzuordnen, ist denn dieser eine Schritt jetzt relevant für die Leute da draußen, so, oder was heißt denn das eigentlich so im Großen und Ganzen, weil, also mir geht das zumindest so, wenn ich mich mit einem Thema ganz intensiv beschäftige, dann finde ich alles wichtig und alles total spannend und irgendwie, ne, da muss man jetzt am besten irgendwie eine Eilmeldung zu rausschicken und dann hilft es manchmal irgendwie, das nochmal mit Leuten zu reflektieren, so, wie sieht denn das im Großen und Ganzen aus, wie seht ihr das und auch einfach mal Ideen hin und her zu werfen, wie könnte man denn das Thema behandeln, was könnte man dazu noch machen. Und auch vielleicht dann eben Recherchepartnerinnen zu finden und generell dann einen, ja, so eine Bezugsgruppe zu haben, um über diese Themen zu reden.
Spannend, dass du diese Aspekte hervorhebst, denn mir war als erstes was anderes eingefallen, was der Vorteil von Thementeams ist. Ein Austausch, um die eigenen Gedanken in Gang zu bringen. Also ich habe das immer wieder, dass ich ein Thema sehe und ich habe das schon so das Gefühl, oh, da ist was, da sollten wir mal drüber sprechen, sollten wir uns angucken, sollten wir berichten. Aber erst im Gespräch mit den anderen im Thementeam und wenn es nur ein paar Sätze sind, schält sich für mich heraus, das ist der Anlass oder das ist das Grundrecht, das hier in Gefahr ist. Denn ne, wir sind auch nur Menschen, man kommt da irgendwie vielleicht ein bisschen müde ins Büro oder hatte gerade noch zig andere Sachen gleichzeitig auf der Platte. Und einfach nur diesen Resonanzraum zu haben von jemandem, der sich auch auskennt, ist wahnsinnig wertvoll. Manchmal erinnern mich Leute auch einfach nur an Artikel, die sogar ich vor ein paar Monaten geschrieben hatte und einfach kurz nicht mehr auf der Platte hatte. Ja, also Thementeam als Resonanzraum, beste. In welchen bist du noch mal drin?
Ich bin vor allem in drei Thementeams. Im Thementeam Migration, wo wir uns so mit digitalisierter Migrationskontrolle beschäftigen und Bezahlkarten und so dem ganzen Kram. Und dann im thematisch sehr großen Thementeam staatliche Überwachung, das ja so ziemlich viele Themen umfasst. Und außerdem im Thementeam Rechtsruck oder Gegenrechtsruck, wo wir uns irgendwie so ein bisschen damit versuchen zu beschäftigen, ne? Wie ist denn das gerade in der Gesellschaft, was sind da die digitalen Aspekte und was sind da Themen, die vielleicht auch noch unterbeleuchtet sind und Recherchen, die man machen könnte. Und ich bin in vier Thementeams und im Thementeam digitale Öffentlichkeit und Infrastruktur. Da geht es zum Beispiel um Dinge wie digitale Verwaltung, aber auch digitales Gesundheitswesen. Das heißt, alles, was so an den großen infrastrukturellen Dingen um uns rum ist, die oft, glaube ich, den Ruf haben, ein bisschen langweilig zu sein, aber eigentlich ziemlich spannend sind, weil sie uns alle direkt betreffen.
Und wie sieht das aus, in so einem Team zu sein? Also auf welche Art und Weise spricht man dann so teammäßig miteinander?
Ich glaube, das ist super unterschiedlich, je nachdem, welches Team das ist. Also Und das hängt nicht nur von den Personen ab, glaube ich, die in diesem Team sind. Also Leute haben ja so unterschiedliche Modi, sich zu organisieren. Manche wollen vielleicht irgendwie regelmäßig so einen festen Termin haben, um sich mal zusammenzuschalten. Andere brauchen das eher nicht. Aber auch, wie das Thema so läuft. Und ich bringe gleich ein Beispiel, damit man das irgendwie, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht, weil ich glaube, das habe ich nicht so klar ausgedrückt. Nämlich ganz lange war das so, dass das Team Migration gab es ja auch schon vor diesem jetzigen Klausurtreffen. Und ganz lange war das da so, wenn man selber nichts zu diesem Thema gemacht hat oder was selber recherchiert hat, gab es dazu quasi keine Öffentlichkeit. Das heißt, wenige dieser Themen sind irgendwie öffentlich groß geworden. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, auch durch diese Bezahlkartendiskussion, die ja sehr breit auch in der Öffentlichkeit geführt wurde. Aber deshalb würde ich sagen, es gibt Thementeams, wo sowieso sehr viel passiert und wo man auf vieles auch reagieren muss und wo man dann noch schauen muss, okay, in welche Richtung irgendwie reagiert man denn oder welche Themen kann man denn zusätzlich noch setzen. Und andere Thementeams laufen, glaube ich, eher unabhängig von quasi den äußeren Ereignissen und müssen sich dann selber überlegen, okay, wo setzen wir denn jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt? Ich meine, ich glaube, du bist in so einem Thementeam, nämlich in dem Thementeam Mobilisierung.
Absolut richtig, genau. Also das ist kein Thementeam, wo wir einfach darauf reagieren, dass jemand einen Gesetzesvorschlag gemacht hat oder einen offenen Brief veröffentlicht hat. Es ist ein Querschnittsthementeam, das entstanden ist aus dem Gefühl heraus, was sollen wir denn jetzt eigentlich noch machen? So viele frustrierende Nachrichten passieren, der Rechtsdruck ist so intensiv. Wie kann man sich produktiv und selbstwirksam dazu verhalten, jenseits von, ich schreibe was Wütendes auf Social Media, ich gehe demonstrieren oder unterschreibe eine Petition. Und das Thementeam Mobilisierung hat sich gegründet aus dem Gedanken heraus, wir suchen Anlässe, Beispiele, Geschichten, die Menschen die Gelegenheit geben zu sagen, das finde ich spannend, das will ich vielleicht auch machen, selber starten oder mitmachen. So, und das ist genau so ein Beispiel dafür, wo wir überhaupt nicht nachrichtengetrieben sind, sondern allenfalls uns aus dem Nachrichtengeschehen rausnehmen müssen und selber ein Thema setzen. Mal gucken, was draus wird übrigens.
Das können wir dann in einem Jahr im Podcast besprechen, ob es geklappt hat.
Warum hast du dir eigentlich die Thementeams ausgesucht, in denen du drin bist?
Der Großteil davon, das sind Themen, mit denen ich mich sowieso viel beschäftige, beziehungsweise die mich schon länger begleiten. Also vor allem so das Migrationsthema, da habe ich ja in der Vergangenheit irgendwie sehr viel zugemacht und staatliche Überwachung sowieso. Und das ist ja auch so ein Kernthema, wenn man das so nennen will, von Netzpolitik.org. Und bei dem anderen Thementeam zu dem Thema irgendwie öffentliche Infrastruktur, da bin ich aktiv reingegangen, weil ich denke, ich sollte mich damit mehr beschäftigen, weil auch bei mir rutscht das oft so nebenbei durch und ich denke mir so die ganze Zeit, nee, das ist so mega wichtig und ich brauche irgendwie, ich habe irgendwie das Bedürfnis, selber was dafür zu tun, dass mehr Leute wahrnehmen und verstehen, warum das wichtig ist, weil und dass das nicht irgendwie so digitale Verwaltung so ein langweiliges Schnarchthema ist, sondern dass da ganz viel irgendwie Sachen sind, wo man früh auch irgendwie hingucken sollte, dass das irgendwie nicht schief geht, weil am Ende werden wir damit alle leben müssen. Und das war so ein bisschen so eine Art, ja, ich glaube ich, so Selbstdisziplinierung zu sagen, ich gehe da jetzt ganz bewusst rein, weil sonst rutscht mir das irgendwie nebenbei durch. Das kann auch so ein Grund sein, in ein Thementeam zu gehen, dass man dann quasi immer eine Gruppe von Menschen hat, die einen dann auch irgendwie, ja, wo man dann zusammen was macht, wo das dann nicht so leicht versandet neben all den Dingen, die vielleicht manchmal sich dringender anfühlen.
Das finde ich irgendwie lustig. Also man kann aus Interesse und Expertise in ein Thementeam gehen, aber auch aus dem schieren Gegenteil. Desinteresse und Unwissen.
Das ist ja nicht Desinteresse. Es ist ja nicht irgendwie, es ist irgendwie oft eine, ich glaube, eine falsche Priorisierung, weil man ja denkt, ne, das ist nicht so dringend irgendwie. Aber dann ist es doch sehr wichtig. Und ich finde so dieser Gegensatz von wichtig und dringend, zumindest auch von gefühlt wichtig und gefühlt dringend, dann nochmal, dass es noch komplexer macht, ist irgendwie was, was man ganz bewusst reflektieren sollte und wo man sich dann vielleicht auch manchmal selbst überlisten darf, wenn es funktioniert.
Ja, dazu passt sehr gut das, was ich in den Vorbereitungsnotizen als Fesch-Dasch-Anekdote bezeichnet habe.
Was ist das?
Also die Thementeams, in denen ich drin bin. Eines ist digitale Gewalt, eines ist Jugendmedienschutz und eines ist der aktuelle Name lautet Yeah, Datenschutz. Und das hat eine Genese, dass dieses Thementeam so heißt. Als die Thementeams entstanden sind, hatten wir uns einen gewissen Spaß daraus gemacht, den Thementeams Kürzel zu geben, die sich an Dingen orientieren, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen, nämlich Gesetze. Auch Gesetze haben teilweise eigenartige Kürzel, Abkürzungen, die zu neuen Wörtern werden, weil man sie dann so seltsam ausspricht. Das BetterVG, das Betriebsverfassungsgesetz, oder das JuschG, das Jugendschutzgesetz. Und so weiter. Und ich glaube, inspiriert oder vielleicht auch traumatisiert von diesen Abkürzungen sind spaßeshalber Abkürzungen für die Thementeams entstanden. Und für das Thementeam Verbraucherschutz, Datenschutz hatte ich dann, fesch wie ich bin, Festasch empfohlen. Und ich sag mal so, es gab Kritik im Thementeam dieser Abkürzung. Eine Person, die ich hier nicht näher benennen will, sagte dann, ja, dann muss ich da auch nicht mitmachen. Aber aus einem Grund, denn Datenschutz ist ja schon etwas, was dazu einlädt, spröde zu wirken und zum Gähnen einzuladen. Und das ist was, was wir weder nach innen noch nach außen vermitteln wollen. Bei diesem wichtigen Grundrecht, was ja, wie wir durch die Data Broker Files wissen, da haben wir auch eine eigene Folge zu, sogar die nationale Sicherheit gefährdet. Deshalb haben wir uns vorgenommen, wir wollen es anders angehen, und das spiegeln wir auch schon nach innen, indem wir das nicht Festasch nennen, sondern Yeah, Datenschutz. Natürlich affirmieren wir dieses Jäh nicht, sondern wissen selber, dass das albern ist. Aber es hat schon eine Wirkung. Ich erinnere mich daran. Ich glaube sogar, das kam von dir in einer Morgenkonferenz. Da ist was angefallen, was ich mal als sehr milde interessant bezeichnen würde, wenn nicht sogar noch uninteressanter als milde interessant. Und es hieß, na, das fällt doch unter das Team Datenschutz. Aber hieß es dann, ich weiß nicht, ob du es warst oder Daniel, ach so, ihr seid ja das Team Jäh, Datenschutz. Ist es dann noch relevant für euch? Und das, finde ich, ist erstmal eine gute Grundlage.
Mal gucken, ob sich dann quasi unsere Einstellung zu Themen auch irgendwie dadurch ändert, dass wir ihnen den Teams dazu die Namen geben und dass sie vielleicht dann auch anders behandelt werden. Auch das können wir ja dann nochmal in einem halben Jahr oder in einem Jahr gucken, ob es dann klappt.
Ich glaube, das Motto der Nachrichtensendung des YouTubers LeFloid war News, aber in hart oder so ähnlich. Also es gibt häufiger Versuche, sowas zu unternehmen.
Ja, weil manchmal ist das auch gar nicht so, also ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht so unklug, weil es stimmt schon, ne, so Verbraucherschutz, das klingt halt echt so wie aus den 90ern. Also das klingt wie quasi, ich schütze mich davor, im Supermarkt zu viel Geld zu bezahlen. Und dass das auch was sehr Aktives sein kann, was Leute wirklich auch mitgestalten können, das fällt dann immer hinten runter. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so ungeschickt, irgendwie sich selbst erstmal klar zu machen, okay, nur weil wir da gerade über ein Gesetz berichten, das irgendwie ein ganz schlimmes Kürzel hat, heißt das nicht, dass da was irgendwie, dass da nicht was sehr Konkretes irgendwie drinsteckt, und da sollte man dann nicht quasi sich abwenden, sondern erst recht vielleicht hingucken.
Ja, es ist auch das Lass dich nicht verarschen Ressort oder das Lass dich nicht über den Tisch ziehen Thementeam. Ein weiterer lustiger Fakt, wir haben mehr Thementeams als Redaktionsmitglieder. Und das ist möglich, weil jede Person in mehreren Teams drin ist. Trotzdem die Frage, nehmen wir uns eigentlich zu viel vor?
Ja, voll. Also auf jeden Fall, man tendiert ja immer dazu, sehr viele Pläne zu haben, die nicht alle immer umsetzbar sind. Also ich sage jetzt mal so immer, aber in meiner Erfahrung ist das zumindest oft so. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil ne, man muss ja erstmal so wissen, okay, was wäre denn irgendwie möglich? Und das ist, glaube ich, sowohl für die aktuelle Situation gut, um dann eben zu schauen, okay, wir haben jetzt so eine Vorstellung davon, was man alles denn vielleicht tun sollte oder was man alles tun könnte. Und dann fängt man eben an zu priorisieren, wenn man merkt, wo die Grenzen und wo die Ressourcen denn eigentlich sind. Und das finde ich gut, und ich finde es besser als andersrum zu sagen, ah, schaffen wir alles sowieso nicht, fangen wir gar nicht erst an, drüber nachzudenken, in einem gewissen gesunden Rahmen. Ich meine, ne, die Thementeams haben uns damals, als wir angefangen haben, damit ja aber auch geholfen, bestimmte Themen wegzulassen. So, das heißt, es ist ja nicht so, dass wir zu allem Möglichen, was wir irgendwie wichtig finden, plötzlich ein Team gründen und dann ist jede Person plötzlich in 10 davon und am Ende kriegt man gar nichts hin, sondern wir machen ja schon einen relativ bewussten Prozess und sagen so, okay, dieses Thema kriegen wir vielleicht nicht in einem Extra-Themen-Team behandelt oder vielleicht müssen wir das auch gar nicht, das kann ja auch sein. Also ich finde, es ist so beides. Man hat quasi eine Fokussierung auf bestimmte Themen, wo man sagt, da müssen wir was tun, weil vielleicht auch da draußen kein anderes Medium oder keine andere Organisation die so begleitet und auch zu gucken dann innerhalb dieser Themen, was geht denn davon und was ist gerade irgendwie wichtig.
Ja, das führt mich zu einer Reihe von Fragen, die ich mir hier notiert habe. Wir müssen nicht alle durchgehen, denn sie sind alle gleich aufgebaut. Wieso gibt es eigentlich kein Thementeam zu? Vielleicht eine Frage, die sich auch die HörerInnen gelegentlich stellen, da wir schon einige aufgezählt haben. Also, wir machen das mal nur, solange es Spaß macht, okay? Ich fange mal an. Wieso gibt es eigentlich kein Thementeam zu KI?
Ich meine, jetzt so die Politikerinnen antworten und sagen, es ist ein Querschnittsthema, aber nein, es ist tatsächlich die echte Antwort irgendwie. Wir haben ja darüber auch relativ viel geredet, dass es irgendwie, ne, sollte man nicht eigentlich und das ist jetzt irgendwie so mega groß und mega gehypt. Auf der anderen Seite aber auch, es ist ja wirklich ein Querschnittsthema und es steckt ja in sehr vielen anderen Themen auf ganz unterschiedliche Art und Weise drin. Das heißt, wenn wir über den Einsatz von sogenannter KI in der öffentlichen Verwaltung reden, dann würde das zum Beispiel ins Team digitale Öffentlichkeit, digitale Infrastruktur, in das Thementeam DÖI fallen, zu öffentlicher Infrastruktur. Und wenn wir jetzt über KI-Einsatz an der Grenze reden, dann würde das in das Thementeam Migration fallen. Das heißt eigentlich, wir haben darüber geredet und gesagt, okay, eigentlich haben wir eigentlich für jeden Fall, das passt schon irgendwo anders rein, vielleicht brauchen wir das nicht extra und vor allem die akute Gesetzgebung für den AI-Act, die ist ja gerade durch und abgeschlossen und den Rest kriegen wir wahrscheinlich auch so aufgeteilt.
Und warum gibt es eigentlich kein Thementeam zum Tech-Faschismus in den USA?
Tja, ich glaube, das ist eine Ressourcenfrage am Ende. Also, weil wir covern das Thema ja auch schon, aber eben nicht in einem eigenen Team. Und da ist aber auch immer die Frage, wie viele Möglichkeiten haben wir denn von hier aus, da eigene Dinge mit irgendwie in die Diskussion zu bringen? Und ich glaube, die sind ein bisschen begrenzt. Das heißt, wir können Dinge, die in den USA passieren, einordnen. Wir können die aufbereiten, sodass man irgendwie die Bedeutung versteht und dass man so die Tragweite dessen auch versteht. Aber ich glaube, zu der Situation in den USA eigene Recherchen zu machen oder eigene Themen zu setzen, das ist für uns gerade von hier aus nicht unbedingt realistisch.
Und warum gibt es eigentlich kein Thementeam zu Netzkultur und Memes?
Das ist leider auch eine Ressourcenfrage. Und leider ist eben dieses Kulturthema eins, das nie so richtig dringend aufläuft. Und das tut mir auch so ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen, ja, das ist eins der Themen, die man, das haben wir beim ersten Mal diskutiert, ob wir eins machen und haben dann gesagt, das schaffen wir gerade einfach nicht, weil es irgendwie Dinge gibt, die mehr brennen und wo wir gerade mehr hingucken müssen. Und das wäre, glaube ich, auch eins der Dinge, wo ich mir wünschen würde, wenn wir jetzt noch ein paar Leute mehr wären, dass man das vielleicht schaffen würde, öfter mal auch da über den Tellerrand zu gucken.
Ich finde es ja total okay, dass wir hier im Hintergrund-Podcast über die Thementeams reden und auch welche benennen. Und trotzdem finde ich es weird, die gesamte Liste der Teams offen auf die Seite zu schreiben, weil es dann doch fluide ist, wer wann welches Thema beackert, weil Thementeams auch einfach plötzlich neu entstehen oder verweisen. Also das könnte schon innerhalb kurzer Zeit nicht mehr aktuell sein. Und ich finde auch, die Auffächerung sollte nicht den Anspruch erheben, alles, was wir tun, sauber zu kartografieren. Wie siehst du das? Welche Transparenz nach außen sollten unsere Thementeams haben?
Ich weiß nicht, ob ich ein Problem damit hätte, die alle auf die Seite zu schreiben. Ich glaube aber, es wäre nicht besonders sinnvoll, weil genau. A, du hast gesagt schon, ne, ich meine, die sind fluide und wir hatten ja zum Beispiel auch in der heißen Bundestagswahlphase hatten wir auch ein Thementeam Bundestagswahl, das braucht es jetzt nicht mehr, weil die Bundestagswahl ist irgendwie vorbei und dann machen wir dann in 4 Jahren das nächste. So, das heißt, da ändern sich ja Dinge. Auch die Teilnehmerinnen von solchen Teams können sich ändern, wenn eine Person beispielsweise sagt, hey, ich will mir jetzt aber dieses Thema mehr angucken oder ich merke zu dem Thema, weiß ich nicht, kann ich oder will ich vielleicht doch gerade nicht so viel beitragen oder irgendwie ändere meine Prioritäten und dementsprechend ist ja auch die Frage, wozu? Also der einzige Fall, bei dem das helfen könnte, wäre jetzt, wenn Leserinnen oder Hinweisgeberinnen jemanden erreichen wollen. Aber da ist es ja auch zu den Artikeln, da steht ja dran, wer die geschrieben hat. Und oft sind das ja irgendwie Menschen, die dann eben auch zu den Themen fester arbeiten. Und im Zweifelsfall, wenn man uns eine E-Mail an kontakt@netzpolitik.org schickt, dann wird man auch zur richtigen Person weitergeleitet, wenn man ein Anliegen hat. Also ich glaube, es brächte irgendwie nicht so besonders viel, das zu tun.
Und wenn ihr Fragen zum Podcast habt, dann könnt ihr an podcast@netzpolitik.org schreiben übrigens, wo wir gerade über E-Mails sprechen. Es gibt eine Sache, die wir alle in unseren jeweiligen Thementeams ausgearbeitet haben, und zwar einen Jahresplan. Das heißt, welche für dieses Thementeam relevanten Dinge werden dieses Jahr noch passieren oder welche würden wir gerne zum Thema machen. Ich fand das ziemlich strukturiert. Und ich war mal wieder überrascht, wie viel allein dadurch zusammenkommt, dass alle mal zusammenwerfen, was sie wissen und zusammengesucht haben. Aber eine Sache ist seltsam an dieser Jahresplanerei. Ist ja schon April. Warum haben wir denn erst im zweiten Quartal mit Planen so richtig angefangen?
Ja, wegen der Bundestagswahl tatsächlich. Also wir hatten ja auch überlegt, ob wir diese Klausur, diese Redaktionsklausur ganz am Anfang des Jahres im Januar machen oder vielleicht sogar schon im Dezember. Aber dann war ja irgendwie klar, wir können nicht so richtig weit gucken. Also zum einen ist sehr viel zu tun, weil eben diese Bundestagswahl einen auch sehr beschäftigt hat und weil da eben viele Sachen aufgekommen sind, die man irgendwie aktuell auch begleiten musste, und zum anderen, weil man sagt, okay, wir wissen nicht genau, was da passiert und wie es dann eben aussieht. Und auch die Situation in den USA war ja Ende letztes Jahr noch nicht so abzusehen, wie sie beispielsweise heute ist. Und deshalb haben wir relativ bewusst entschieden, wir machen quasi dieses Klausurtreffen nach der Wahl und fangen eben dann auch nach der Wahl an, mit den Thementeams zu schauen, wie die sich so das Jahr vorstellen.
So nach dem Motto, wir lassen uns doch nicht vom Kalender vorschreiben, wann wir zu planen haben.
Naja, wenn man dann irgendwie zwei Wochen oder zwei Monate später seine ganzen Pläne wieder über den Haufen werfen kann, dann kann man auch kurz warten, würde ich sagen.
Es gab ja bestimmt auch schon Jahre mit weniger ausführlichen Plänen, oder? Man mag es kaum glauben, ohne Pläne, oder?
Ja, so ganz am Anfang, also was heißt ganz am Anfang, so vor 10 Jahren würde ich sagen, gab es jetzt noch nicht so krasse Pläne. Da gab es auch einfach noch nicht so einen großen Strauß an Themen. Und da war es vielleicht einfacher, mehr auf Sicht zu fahren und das irgendwie mitzukriegen, weil man eh alles irgendwie schon mitbekommen hat, was in dem Gebiet relevant war. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, wir sind schon an einem ziemlich geplanten Zustand im Vergleich zu so anderen Jahren.
Und wie kann man so ein Jahr eigentlich planen, wenn ständig dann doch extrem überraschende und aufwühlende Dinge passieren?
Na, ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, das zu tun, weil man nämlich sonst die Dinge, die man selber als wichtig erachtet, weil die sonst von diesen ganzen aktuellen Geschehnissen zur Seite gerollt werden. Das heißt, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, hast du gerade irgendein Thema, das wir uns vorgenommen haben, das so ein bisschen außerhalb der Nehmen wir die ganze Mobilisierungsgeschichte. Ich glaube, die passt ganz gut. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir setzen die uns nicht selber auf den Plan und machen das, dann würde ständig irgendwas vermeintlich oder auch wirklich Wichtiges passieren, worüber man berichtet, wo man hinterher recherchiert, wo man vielleicht versucht, voraus zu recherchieren. Und dann würden solche Dinge eben total so vom Laster fallen und man würde die so an der Seite liegen lassen. Das ist der eine Grund. Und zum anderen, man kann ja gewisse Dinge auch nicht vorhersehen, aber man weiß ja, dass gewisse Dinge anstehen und auf die kann man sich vorbereiten. Das heißt, wir wissen, dass in diesem Jahr beispielsweise die ersten Dinge aus der KI-Verordnung wirksam werden. Und da kann man sich schon im Vorfeld überlegen, okay, wie schaut man sich das an? Guckt man, ob das irgendwie geklappt hat? Wie begleitet man die Umsetzung? Oder man weiß ja jetzt auch so langsam, ne, was die kommende, wahrscheinlich kommende Koalition so an Sachen im Köcher hat, vor allem im Bereich der Sicherheitspolitik. Und da kann man ja jetzt auch schon mal schauen, okay, was passiert denn da vielleicht früh? Was sollte man quasi, wo sollte man auf der Hut sein, wenn sich was andeutet, was passiert? Und wie kann man das auch begleiten? Und gerade wenn man größere Recherchen plant, dann dauert das ja manchmal auch einfach ein bisschen und man braucht da ziemlich gut Vorlauf.
Unsere Arbeit ist so ein Mix aus Reaktion und Initiative, also Sachen, auf die wir halt ja, reagieren, weil sie passieren, weil vielleicht auch andere Medien sie aufgreifen, weil sie im Parlament besprochen werden oder so. Und Themen, die wir selber setzen, weil wir sagen, das sollte eine Relevanz haben in der breiteren Öffentlichkeit. Findest du den Mix ausgeglichen? Ist es schwer, beides unter einen Hut zu bringen?
Ja, ich glaube, es ist so ein ständiger Abwägungsprozess. Ne? Also im Großen, also wenn man so ein Jahr plant oder sich vornimmt, das zu planen, wie auch im Kleinen, wenn man jetzt jeden Morgen sich überlegt, ah, okay, ne, ich arbeite gerade an irgendeiner langen Recherche, aber jetzt ist plötzlich irgendwas Wichtiges in einem Themengebiet, das ich auch verfolge, passiert, dann wie gestalte ich denn heute meine Priorität und lasse ich jetzt quasi die Recherchen einen Tag lang liegen, um quasi aktuell diesem Thema hinterherzusteigen?
So unangenehme Tage, wir kennen sie alle.
Ganz, ganz schrecklich.
Muss das ausgerechnet jetzt passieren? Ich würde so gerne am Artikel weiterschreiben. Kennst du, ne?
Natürlich. Ja. Also das kennt, glaube ich, irgendwie jede Person, die journalistisch tätig ist. Und das ist irgendwie eine große Abwägung und eine kleine Abwägung, die einfach dauernd passiert. Und ich würde sagen, ich glaube, ich bin mit dem Mix zufrieden. Aber natürlich ist es immer von allem zu wenig. Aber das ändert nichts daran, dass ich, glaube ich, mit dem Verhältnis ganz zufrieden bin.
Wenn es von allem zu wenig ist, ist von allem genug.
Genau. Im Rahmen der Möglichkeiten bin ich zufrieden.
Was werden eigentlich so dieses Jahr doch die größten Weichenstellungen und Klopper, auf die wir netzpolitisch zusteuern? Hast du dir Eselsohren in den Kalender gemacht?
Ja, ich habe mir Eselsohren gemacht. Na, ich persönlich, das ist, glaube ich, so ein persönliches Lieblingsthema von mir. Ich warte ja darauf, dass endlich die Überwachungsgesamtrechnung veröffentlicht wird. Weil,
stimmt, du schreibst alle paar Wochen eine E-Mail, oder?
Ja, ich schreibe da alle paar Wochen eine Presseanfrage hin und denke mal, ist es jetzt soweit? Und ich weiß nicht, irgendwie, ich könnte es eigentlich fast schon automatisieren. Ich mache das jetzt einfach weiter, bis es irgendwann kommt. Naja, das ist aber, glaube ich, eher so mein persönliches Lieblingsthema. Aber dieses Jahr steht eine Menge Zeug an. Also es geht von irgendwie, wir erwarten irgendwie, dass die elektronische Patientenakte komplett ausgerollt wird. Das wird auf jeden Fall oder ziemlich wahrscheinlich dieses Jahr passieren. Da werden bestimmt noch Dinge nicht ganz so glatt laufen, wenn man das irgendwie freundlich formulieren will. Das ist was von dem wir wissen, was passiert. Ich meine, wir haben gerade eine große Diskussion um Altersverifikation, um eben die Möglichkeit, sich digital auszuweisen, sowohl irgendwie auf irgendwie einer deutschen als auch auf einer EU-Ebene. Wir haben dann irgendwie bald mal eine neue Regierung, da passiert dann ganz viel, da wissen wir noch gar nicht, was ist jetzt Priorität, das heißt, was passiert sofort, ne? Was wird gleich umgesetzt, was wird einfach nach hinten geschoben und fällt dann vielleicht wieder hinten runter. Wir haben aber auch so die großen Linien, die irgendwie anders diskutiert werden, wie das ganze Thema digitale Souveränität, was jetzt gerade durch diese ganze komplett absurde US-Politik nochmal einen ganz neuen Drive bekommen hat, wo jetzt plötzlich alle sagen, ja, das brauchen wir unbedingt, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir sagen, wir brauchen digitale Souveränität, also so große Metathemen und dann auch so das große Thema, wie läuft denn das mit Krieg und Aufrüstung? Das heißt, wir haben ja jetzt auch absehbar dann diese Ausnahme in der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, wo man sich auch nochmal genau anschauen muss, wie viel geht denn da auch in digital relevante Bereiche? Wie sieht's aus mit Drohnen? Wie sieht's aus mit KI-gestützter Waffensystemen? Also da sind einfach, glaube ich, sehr viele Dinge, wo jetzt schon und oder bald irgendwie Diskussionen passieren, wo wir dranbleiben
und sogar schon ein eigenes Thementeam gegründet haben zum Thema Aufrüstung in Voraussicht, dass das kommen wird. Und es ist genau so gekommen. Ich weiß noch, wie wir zusammensaßen und sagten, bestimmt werden bald die Forderungen kommen nach KI-gestützten autonomen Waffensystemen. Und prompt ist es passiert. Wenn wir berichten, dann sind das oft Dinge, die weniger Anlass zur Freude geben. Hast du in einem der vielen Jahrespläne etwas gefunden, auf das du dich auch freust in diesem Jahr? Und das war's wieder mit Office. Kleiner Spaß.
Ich glaube, ich freue mich eher auf das, was wir draus machen. Also ne, ich freue mich tatsächlich, ich bin ja nicht in dem Thementeam Mobilisierung, aber ich freue mich sehr darauf, wenn irgendwie da Beispiele von Dingen auftauchen, die einfach, wo Leute selber was Cooles machen und irgendwie selber zeigen, wie man irgendwie so eine Welt gestalten kann. Irgendwie darauf freue ich mich wirklich irgendwie sehr. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich auf die Überwachungsgesamtrechnung, wenn sie dann mal kommt. Ich bin sehr interessiert. Sie ist ja fertig, ne? Also, falls sie irgendwo rumliegt, ich wäre extrem interessiert. Genau, das sind so Sachen, auf die ich mich freue, aber auch eher so im Sinne von, was wir draus machen und nicht, was da draußen passiert. Was, ich glaube, mittlerweile geht wahrscheinlich nicht nur mir so, dass ich mir denke, hoffentlich kommt man da möglichst unbeschadet durch so diese Zeit.
Wir kommen durch das Jahr auf die eine oder andere Weise. Danke, dass du dabei warst, Anna. Wollt ihr uns was zum Podcast schreiben, dann tut das doch gerne an podcast@netzpolitik.org. Wir lesen das wirklich und antworten auch. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit andere ihn besser finden können. Alles, was wir machen, ist spendenfinanziert. Also mit eurer Spende macht ihr möglich, dass wir für die digitalen Rechte von allen kämpfen können. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org/spenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.